Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Hallo Olaf,
Grüß dich, ja.
danke, dass du dabei bist.
Ich freue mich, hier zu sein.
Wir hatten ja auch damals unsere allererste Sendung zusammen.
Ja.
Tatsächlich ist es kein Zufall, dass du hier bist, denn ich habe eine ganze Menge Zuschauerfragen. Die haben sich so ein bisschen angehäuft und ich habe einfach mal, ich glaube, so 20 Seiten Zuschauerfragen da.
Mal schauen, wie viel wir heute schaffen. Ja.
Mal gucken, ja. Es sind aber spannende Fragen dabei. Also ich freue mich auf diese Fragen. Vielen Dank für die Einsendung. Ich lese die einfach mal so vor und wir gucken, also ich versuche mal so Frage für Frage zu machen und wir schauen mal, was dabei rauskommt. Ich glaube, es wird sehr spannend. Die erste heißt hier, schaue mir seit fast einem Jahr eure Vortragsreihe Eisberg voraus an und habe einige Themen wieder aus der Bibel neu entdecken können. Das freut uns. Meine Frage an euch ist, fallen die sieben Plagen auf einen Tag oder ist der Tag eine prophetische Zeit, ein Tag gleich ein Jahr? Mit Hinweis auf Offenbarung 18, Vers 8. Können wir kurz reingucken? Offenbarung 18, Vers 8. Fallen die sieben Plagen auf einen Tag? Oder ist das vielleicht sogar prophetisch und meint ein Jahr? Und die sieben Plagen kennen wir aus Offenbarung 16. Offenbarung 18, Vers 8. Dort heißt es, das ist also das Gericht über die Hure. Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Also es geht hier um das Gericht über Babylon. An einem Tag werden ihre Plagen kommen. Sind das hier die sieben Plagen aus Offenbarung 16? Kommen die wirklich an einem Tag?
Ja, ich denke, was man hier sehen kann, ist, dass der Untergang Babylons, der hier beschrieben ist, die werden auch Plagen als Plagen bezeichnet. Das ist identisch mit den sieben Plagen aus Offenbarung 16. In Offenbarung 16 haben wir auch ein Gericht Gottes, vor allen Dingen über, hier wird es der Drache, das Tier, der falsche Prophet genannt, ja, oder auch die fünfte Plage, dass der Thron des Tieres verfinstert wird. Und das Tier ist ja mit dem Babylon ziemlich identisch. Und von daher ist es ein Gericht über Babylon. Und hier in Kapitel 18 wird das halt ausführlich beschrieben. Übrigens, da steckt noch eine ganze Menge an Informationen drin über Babylon und auch über diesen Untergang Babylons. Das ist so, ich denke, diese Wendung an einem Tag ist weder wörtlich gemeint noch das Tag-Jahr-Prinzip gemeint. Also wörtlich würde nicht funktionieren. Denn stellt euch vor, wir hätten die sieben Plagen aus Offenbarung 16 und die sollten alle an einem Tag passieren. Ja, also das würde, also wir haben ja auch da relativ viel, auch eine Zeitspanne drin. Zum Beispiel, dass die drei unreinen Geister gleich Fröschen zu den Königen der Welt gehen und sie versammeln zum Kampf am Tag des Gottes des Allmächtigen. Ja? Und der Tag des Gottes des Allmächtigen ist ja nicht am gleichen Tag, sondern das ist ein späterer Tag. Also muss da schon ein bisschen Zeit dazwischen sein. Ja?
Es würde auch wenig Sinn machen, wenn also die Wasser zu Blut werden, die würde ja keiner trinken, aber das heißt, Blut hast du ihnen zu trinken gegeben.
Richtig. Und vor allen Dingen, wenn das an einem Tag mal nicht zu trinken ist, dann würde das keinem was ausmachen.
Ja.
Und das muss schon eine längere Zeitspanne sein. Und Tag-Jahr-Prinzip würde auch nicht funktionieren, denn hier steht auch nicht ein Tag lang. Das ist also keine Zeitspanne, sondern an einem Tag. Und zwar interessant ist, dass wir in Offenbarung 18 noch zwei weitere Wendungen haben, die ähnlich sind. Nämlich in Offenbarung 18, Vers 17, dort steht, denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Oder in Vers 19, und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagten, weh, weh, du große Stadt, von deren Überfluss reich geworden sind alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, denn in einer Stunde ist sie verwüstet. Also wir haben einen Tag und zweimal eine Stunde. Und das ist nicht wörtlich gemeint in dem Sinne, dass wir eine Zeitspanne haben, sondern das gemeint ist in diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt. Deshalb, wir haben, denke ich, eine Parallele dazu in den Evangelien, in Johannes Kapitel 13, Vers 1 und 17, Vers 1. Dort weist Jesus darauf hin, und er hat die gleiche Wendung und er weist auf seinen Tod hin und auf sein Leiden und auf sein Sterben. Johannes Kapitel 13, Vers 1.
Ich schlage mal 17 auf.
Genau. Und dort steht, das war bei der Fußwaschung, vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater und wie er die Seinen geliebt hatte, so lieb die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Das heißt, hier steht, dass seine Stunde gekommen war. Und das heißt nicht, dass er eine Stunde gelitten hat oder eine Stunde am Kreuz hing. Ja, wenn seine Stunde gekommen ist, dann heißt das, dass die Zeit gekommen ist, wo er leiden sollte, wo er sterben sollte, wo er uns erlöst. Ja, die Stunde, seine Stunde ist nicht eine Zeitspanne, sondern das ist ein Hinweis auf ein besonderes Ereignis, was kommt. Ja.
Das ist identisch mit 17,1. Also da weiß Jesus auch von der Stunde.
Genau, richtig, ja. Mhm.
Das, man würde ja auch sagen, das war der Tag meiner Geburt oder sowas.
Ja.
Man meint ja auch nicht, dass ich den ganzen Tag lang geboren bin.
Genau, richtig, mhm. Ja. Also, deswegen ist diese Wendung an einem Tag nicht eine Zeitspanne, sondern man meint, in diesem Moment, wo die Plagen jetzt kommen, ist es plötzlich, unerwartet, überraschend, ist jetzt das Gericht gekommen und sie sind verurteilt, gerichtet und teilweise vernichtet. Ja. Mhm.
Schön, danke für die Erklärung. Dann der gleiche Fragesteller fragt hier noch weiter. Ich traue mich gar nicht, diese Frage vorzulesen. Das heißt hier, und blasen die sieben Posaunen mit den sieben Plagen zusammen. Angie White schreibt dazu in dem Buch Christus kommt bald auf Seite 169, Kapitel 17. Ernste Ereignisse werden noch geschehen. Posaune nach Posaune wird erscheinen. Eine Schale nach der anderen wird über die Bewohner der Erde ausgegossen werden. Könnt ihr das in einem Vortrag zusammen ausarbeiten? Würde mich freuen, wenn du dann den Olaf Schröder dazu einladen würdest.
Ja.
Da bist du.
Genau, gut.
Also kurz, sind die sieben Posaunen und die sieben Plagen zusammen? Das ist die Frage.
Genau. Also ich habe die Prophezeiung von den sieben Posaunen habe ich sehr ausführlich studiert. Und ich denke, es würde der Sache nicht gerecht werden, wenn wir das jetzt hier einfach so. Wir können, denke ich, eine kurze Antwort geben, um dich gar nichts zu sagen. Genau. Aber ich denke, wir sollten eine Extrasendung machen. Können wir noch einen Termin machen? Eisberg-Voraussendung, wo wir nur über die sieben Plagen und die sieben Posaunen sprechen.
Das nehme ich gerne an.
Genau. Deswegen, momentan kann man schon viel dazu sagen und viele Hintergründe, Studien, Ergebnisse auch schon was die Prophetie sagt und auch gucken, was für Ereignisse momentan in der Welt ablaufen, die man damit in Verbindung bringen kann. Ja.
Okay, dann verrat noch nicht zu viel, dann machen wir eine eigene Sendung dazu.
Genau. Aber vielleicht kann ich eines sagen. Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten. Unsere alte Auslegung, die unsere Pioniere auch hatten, war, dass man das Ganze historisch ausgelegt hat. Das heißt, von der Geschichte der Urgemeinde bis Jesu Wiederkunft. Und ich denke, eine neuere Sicht, die ich auch teile, ist, dass man die Posaunen in die Endzeit legt. Aber sie sind nicht parallel zu den Plagen, wie die Fragestellung war, sondern die Plagen sind ja ein Gericht Gottes über die Welt, wo die Gnadenzeit schon zu Ende ist. Und die Posaune haben einen Aufrufcharakter. Das heißt, sie sollen die Menschen noch aufrufen, sich zu bekehren. Also sind sie vor dem Ende der Gnadenzeit. So sind die Posaunengerichte Gottes vor dem Ende der Gnadenzeit, um Menschen aufzurütteln, die dann zu den sieben Plagen übergehen. Da gibt es hier starke Parallelen zwischen den sieben Posaunen und den sieben Plagen und sich dann steigern. Und ich möchte einen Text vielleicht noch ganz kurz lesen dazu, warum ich glaube, ich sage immer so, es gibt viele Punkte, wo man so oder so auslegen kann. Und da es um zukünftige Dinge geht, muss man auch manchmal sehr vorsichtig sein, sich festzulegen und sagen, so ist es ganz bestimmt. Ja? Aber manchmal gibt es so für mich, ich sag mal so, man muss Nägel einschlagen. Und so Nägel, die sagen, das ist so und das kann nicht anders sein. Das ist eindeutig. Ja? Und deswegen in Offenbarung Kapitel 9, Vers 4, die fünfte Posaune, da haben wir die Aussage, es wurde ihnen gesagt, sie sollen nicht Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben an ihren Stirnen. Was das alles bedeutet und auch nachher auch diese ganzen Heuschrecken und alles, das gucken wir uns erstmal ein andermal an. Aber die Bewendung steht hier, das Siegel Gottes haben an ihren Stirnen. Und es gibt nur eine einzige Stelle in der Bibel, wo das Siegel Gottes an ihrer Stirn definiert wird. Und das ist einige Verse vorher. Und daran sehen wir auch schon den Zusammenhang, kommen wir in Kapitel 7, Vers 2 und 3. Ich sah einen anderen Engel niederfahren, heraufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, dass die Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte Gottes an ihren Stirnen. Hier haben wir übrigens den Schaden tun an den Bäumen und der Siegel an der Stirn. Und genau das haben wir auch in Kapitel 9, Vers 4, Schaden tun, Grünen und Bäumen und das Siegel Gottes an der Stirn. Also es ist ganz deutlich eine Parallele von Kapitel 7, 2 und 3 und zu Kapitel 9, Vers 4. Denn einige Ausleger sagen, naja, das ist denn die Versiegelung durch den Heiligen Geist am Herzen, was vorhin Paulus schreibt, aber das kann nicht sein. Sondern die Verbindung von Kapitel 7, die Versiegelung in der Endzeit an der Stirn, und das ist ab dem Sonntagsgesetz, ab der letzten Trübsalzeit, wo die Versiegelung beginnt, Und das muss mit Kapitel 9, Vers 4 zusammenhängen. Und das, von daher müssen wir bei der fünften Posaune, 9, Vers 4, in der Zeit des Sonntaggesetzes sein. Und das ist in der Zukunft. Und alles andere werden wir später mal auslegen.
Wow, interessant.
Ja.
Okay, danke dafür. Ich hoffe, das reicht erstmal, diese kurze Antwort. Es kommt also noch eine längere nach, wurde gerade versprochen.
Übrigens, und interessant ist eben auch, dass das Zitat, was er hier schon angeführt hat, dass Ellen White sagt, Ernstereignisse werden noch geschehen. Posaune nach Posaune wird erschallen. Also Ellen White hat auch die Posaunen deutlich für die Zukunft vorhergesagt.
Interessant, okay.
Ja.
danke. Schreibt ihr uns doch mal eine E-Mail, was ihr über die Posaunen denkt. Also wann die waren oder wann die kommen und was das für Ereignisse sind. Wäre interessant im Vorfeld ein bisschen auch eure Meinung dazu zu hören. Dann gehe ich mal einfach mal rüber zur zweiten Frage, bevor wir hier zu tief hineingehen. Wollen wir was für eine andere Sendung noch aufheben? Wo geht's denn weiter? Hier heißt es. Hallo zusammen und vielen Dank für das letzte Frage- und Antworten-Video. Dankeschön. Olaf Schröer sprach von der Endzeitanwendung von Daniel 12 bezüglich dem Gräuelbild der Verwüstung. Ist ein Studium von Daniel 12 mit den 1260 Tagen, 1290 Tagen und 1335 Tagen mit Olaf Schröer möglich? Vielleicht erstmal bis hier?
Ja, also ich werde jetzt nicht eine Auslegung bringen darüber. Erstens habe ich keine feste, fertige.
Also wir machen eine Sondersendung.
Könnten wir auch nochmal machen, ja. Aber ich denke, das zu studieren ist wichtig. Sehe ich als sehr wichtig an, denn wir haben eine Auslegung, auch von unseren Pionieren, dass man das eben mit 1844 in Verbindung bringt. Aber ich würde das gerne studieren, um die Auslegung, die wir bis jetzt haben und Ansätze für eine Endzeitauslegung, das mal einfach zu schauen, wie kann man das verstehen, welche Gründe gibt es, es muss gute Gründe sein, das so oder so auszulegen. Ich persönlich tendiere momentan, das eher in die Endzeit hineinzulegen. Und ich denke, wir sollten und wir werden einen Termin finden, wo wir einfach mal sagen, wer möchte, kann zusammenkommen, um das zu studieren. Und natürlich ist es gut, wenn man so ein bisschen schon auch Vorbereitungsmaterial dazu hat, aber dass man einfach mit der Bibel und vielleicht auch mit einigen Büchern von Ellen White oder auch mit einer App von Ellen White, dann da einfach mal das einfach in die Tiefe geht und das einfach Schritt für Schritt und Wort für Wort studiert.
Ja. Schön. Also nach so einem Studientag würde ich dich hier gerne einladen, dass wir uns das mal zusammen angucken. Denn gerade das Kapitel 12 von Daniel finde ich faszinierend. Da steht ja eigentlich, man würde auf den ersten Blick sehen, wenn man die ersten drei Verse jetzt mal auslässt, dass da nicht so viel Neues drinsteht.
Ja.
Aber Ellen White schreibt in Manuscript Releases, da auf Seite, das ist, Seite 228, da schreibt sie Letters auf Deutsch, lasst uns das 12. Kapitel von Daniel studieren. Es ist eine Warnung, die wir alle verstehen sollen, bevor das Ende der Zeit kommt.
Ja.
Das 12. Kapitel. Ellen White ruft dazu aus, das 12. Kapitel zu studieren.
Richtig.
Also genau wie der Fragesteller hier sagt, können wir das mal zusammen studieren? Sagt auch Ellen White, studiert das zusammen.
Ja, richtig. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir Daniel 12 anschauen, dann würde ich sagen, wenn wir die Verse 1 bis 10 anschauen, da haben wir nicht viel Veränderung oder neues Licht. Also das sind einige Wiederholungen von den Kapiteln, die wir vorher hatten. Das Einzige, was in Daniel 12 besonders ist, was auch schwierig auszulegen ist oder auch besonders neues Licht bringen könnte, sind die letzten Verse, Verse 11 bis 13, gerade diese 1290 und 1335 Tage.
Mhm.
Und wenn Ellen White sagt, wir sollen zu studieren, dann sollten wir das tun.
Ja, interessant.
Also ich werde demnächst mal, ich werde mal das Termin mal anschauen, vielleicht ein Wochenende mal, wo wir sagen, dann nehmen wir uns mal Zeit und treffen uns, um das genauer anzuschauen.
Und die Ergebnisse dann auch irgendwie vielleicht irgendwo hier veröffentlicht?
Wenn es gute Ergebnisse sind,
ich kratz schon mal dran, vielleicht.
Ja.
Okay, würde mich freuen. Also ist wirklich, also finde ich auch sehr spannend, die Frage, die auch der Zuschauer hier hat. Also dass man sich das mal zusammen anguckt. Übrigens, es geht noch weiter. Das heißt, zudem hatte er, also das ist Olaf, das bist du, einmal angedeutet, dass die Posaunen auch zukünftige Bedeutung haben können, parallel zur geschichtlichen Erfüllung. Kann darauf näher eingegangen werden? Ich glaube, die Prophetie hat uns noch eine Menge zu sagen.
Genau.
Das machen wir in einem Sondervideo.
Genau. Ja. Dazu habe ich schon einiges und noch gutes Material und das würde ich gerne mal präsentieren. Ja.
Mhm. Okay, dann haben wir schon einiges vor. ich glaube, 2025 wird ziemlich spannend.
Ja.
Ich mach mal weiter, ja?
Ich freue mich drauf, ja.
Die nächste Frage ist ja, hallo, in Offenbarung 17, Vers 8 spricht die Bibel über diejenigen, deren Namen von Anfang an im Buch des Lebens geschrieben stehen und denen, die nicht darin stehen und verloren gehen. Bedeutet das, dass die Namen der Geretteten bereits von Anfang der Erdgeschichte bekannt sind, obwohl sie noch gar nicht gelebt haben und sich für oder Gott entscheiden konnten? Vielleicht können Sie diese Frage in Ihrer Sendung beantworten. Tolle Frage. Ich zitiere mal ganz kurz, oder ich lese mal vor. Offenbarung 17, Vers 8. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Spannend. Diese Frage, genau, meistens fragt man die anderen Sachen, wer ist das, aber warum die Namen, die nicht geschrieben stehen, von Grundlegung der Welt an? Warum ist das so?
Es gibt viele Einzelheiten in der Offenbarung, die, ja, die man schnell überliest, ne? Genau. Gut, also erstmal muss man mal gucken, was ist das Buch des Lebens? Ja, und das Buch des Lebens, ich denke, wir haben in der Offenbarung 19, besser gesagt 20, haben wir diese Bücher beschrieben. Ja, Offenbarung 20, Vers 12, die im Gericht eine Rolle spielen. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor den Thronen und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens? Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und da steht noch im Vers 15, und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, dann wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Das heißt also, es gibt einmal das Buch des Lebens und da stehen die Namen derer drin, die gerettet werden. Wer da nicht drin steht, wird auch nicht gerettet. Kommt am Ende in den feurigen Pfuhl. Und die anderen Bücher, das sind die Werke drin von den Menschen, was sie getan haben, ja, was auch im Gericht eine Rolle spielt. Also mit anderen Worten kann man schon mal sagen, das Buch des Lebens ist eine Liste im Himmel, wo alle Namen drinstehen, die gerettet werden.
Mhm. Ist deutlich, ne? Es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch.
Das Buch des Lebens. Okay. Mhm. Ja. Wir haben das Buch des Lebens öfter mal in der Bibel erwähnt. Ja? Auch der Mose, als damals das Volk Israel gesündigt hat, hat Gott gesagt, dass er das ganze Volk vernichten will. Und dann hat Mose gesagt, naja, streich doch mich aus dem Buch aus, tilge mich aus dem Buch aus, was du geschrieben hast, also aus dem Buch des Lebens. Ja? Also daran kann man sehen, es ist möglich, schon mal in das Buch hineingeschrieben zu werden und auch wieder ausgetilgt zu werden. Die Frage ist jetzt, wann werden die Namen derer reingeschrieben, die gerettet werden? Und nachdem wieder, wenn man den Text so liest, dann könnte man meinen, dass wenn das vom Anfang der Welt, das heißt also von der Schöpfung, der Anfang der Welt heißt Schöpfung, dass schon bei der Schöpfung das Buch des Lebens da war und dass da schon die Namen drin standen von den Gläubigen. Aber das kann nicht sein, rein theologisch, also vom Gesamtkonzept der Bibel. Warum? Dann hätten wir eine Prädestination. Dann würde schon am Anfang der Schöpfung feststehen, wer gerettet wird, wer nicht gerettet wird. Gott weiß natürlich alles. Gott ist zeitlos und er weiß auch. Aber das Buch ist ja etwas, was Gott ja nicht für sich selbst geschrieben hat. Er weiß, er braucht das nicht. Sondern geschrieben hat für die himmlischen Bewohner, dass die da reingucken können und sehen können. Oder vor allem, wenn einmal der Gericht gehalten wird, dass in die Bücher reingeschaut wird und geschaut wird, wer ist jetzt wirklich gläubig und wer wird wieder gestrichen. Auf jeden Fall ist es so, dass es nicht sein kann, dass schon die Namen derer drinstehen, die gerettet werden, wo das Buch begonnen hat. Wenn hier steht, vom Anfang der Welt an, ich lese das nochmal, diesen Absatz, diesen Satz. Und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens, vom Anfang der Welt an. Und dieses vom Anfang der Welt an, denke ich, bezieht sich nicht auf das Geschriebenstehen, dass die Namen geschrieben stehen, sondern es bezieht sich auf das Buch des Lebens. Das Buch des Lebens ist vom Anfang der Welt an. Mhm. Seitdem gibt es das Buch des Lebens.
Und da sind alle Namen drin seit Anfang der Welt, die, wann sie geboren worden sind.
Wenn man heute reinguckt, dann ist es so, und zwar, ich bin überzeugt, dass ein Mensch dann reingeschrieben wird, wenn er auch gerettet ist. Mhm. Das bedeutet, wann wird ein Mensch gerettet? Wenn er sein Leben Jesus übergibt, wenn er sich bekehrt. Das bedeutet, wenn ein Mensch vor seiner Bekehrung kann nicht drinstehen. Denn wenn er drinstehen würde, wäre er ja gerettet. Denn das sind ja die Erlösten. Aber er ist ja nicht erlöst. Also kann er nur dann drinstehen, wenn er auch erlöst ist. Das heißt also ab seiner Bekehrung. Mhm. Das heißt also, wenn ein Mensch sich bekehrt, dann tut ein Engel im Himmel den Namen reinschreiben in das Buch des Lebens und er ist Gottes Kind und er ist gerettet.
Ich glaube, ich habe gerade eine Stelle rausgesucht, um das ein bisschen zu unterstreichen. Jesus sagt in Lukas 10, Vers 20, über die 70 Jünger, die zurückkommen. Also die hat er gerade ausgesandt, um das Evangelium, um den Weg vorzubereiten für ihn. Die kommen jetzt alle wieder, die 70 Jünger.
Ja.
Und es heißt, sie freuten sich und sagten, sogar die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen.
Ja.
Er sagt, freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen, ich lese mal vor, Vers 20, doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.
Ja.
Es ist faszinierend. Sie waren losgezogen, um den Weg für das Evangelium zu bereiten. Sie haben also für Jesus gearbeitet.
Ja.
Und als sie wiederkommen, sagt Jesus, freut euch darüber, eure Namen sind im Himmel geschrieben.
Ja, richtig.
Also das hat was damit zu tun, was sie also bezeugt haben, was sie gemacht haben, also mit ihrem Leben. Das wurden ihre Namen in das Buch eingetragen.
Ja, genau, richtig. Interessant ist auch ein Zitat von Ellen White aus Leben Jesu, Seite 555. Hat sie eine Andeutung auch, oder eine deutliche Aussage, dass die Namen nicht schon von der Schöpfung her von allen Gläubigen drinstehen. Jesus sagt, Christus schätzt die Taten herzlich empfundener Höflichkeit. Er wies ihm jemand eine Gunst, dann segnete er ihn mit vorbildlicher Zuvorkommenheit. Er verweigerte nicht die schlichteste Blumengabe, die von Kinderhand gepflückt und ihm liebevoll dargebracht wurde. Er nahm die Gaben der Kinder an und segnete die Geber, indem er ihren Namen in das Buch des Lebens schrieb. Also von daher, hier steht nicht, die standen schon drin, sondern er schrieb sie rein. Ja, und wann schrieb er sie rein? Wenn jemand Jesus Gaben darbringt. Und diese Gaben darbringt ist ein Hinweis dafür, dass er sich selbst Jesus hingibt. Denn man gibt sich Jesus selbst, indem man auch ihm gerne etwas für ihn sich oder Gaben bringen möchte. Ja. Und ähnliche Aussage haben wir.
Es zeugt von der Liebe zu Jesus.
Die Liebe zu Jesus, ganz genau. Und zwar den Wunsch, Jesus zu erfreuen und Jesus etwas, ja, eigentlich etwas zu geben und eigentlich auch dahinter steckt, sein Herz zu geben. Ja, denn hier steht vom Herzen, Liebe und Höflichkeit. Ja. Das gleiche Zitat, oder ähnliches Zitat haben wir auch im großen Kampf, im Englischen, Great Controversy, Kapitel 28. Da hat Ellen White auch beschrieben, gesagt, dass wenn ein Mensch sein Leben Jesus übergibt, dass er dann ins Lebensbuch geschrieben wird, ins Buch des Lebens reingeschrieben wird. Ja. Von daher ist also diese Wendung nochmal in Johannes Kapitel, Offenbarung Kapitel 17, Vers 8, Grundlegung der Welt ist bezogen auf das Buch des Lebens, das seitdem existiert und nicht auf das Hineinschreiben.
Ja, Ich will nochmal zeigen hier im 2. Mose 32, Vers 33. Da sagt Gott, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. Also wir haben gerade gesehen, so wird man, also wie man eingetragen wird,
ja,
indem man sein Herz Jesus gibt.
Ja.
Und wenn man gegen ihn sündigt, kann man auch wieder ausgestrichen, ja, werden. Also die Möglichkeit, genau, eingetragen zu werden und auch wieder ausgetragen, genau, zu werden.
Ja. Ich denke, das heißt aber nicht, dass bei jeder Sünde ich wieder ausgetragen werde. Sondern es ging hier um den Abfall vom Volk Israel mit dem goldenen Kalb. Und es war eine Rebellion gegen Gott. Es war also ein Abfall, nicht nur eine Sünde, die man irgendwo aus Versehen oder aus Schwachheit getan hat, sondern es war ein Abfall. Ja, und viele mussten ja auch als Folge dessen sterben. Ja. Deswegen, wenn wir von Gott abfallen, dann werden wir aus dem Buch wieder ausgetilgt. Ja.
Wird, glaube ich, auch in Offenbarung 3 deutlich. Offenbarung 3, Vers 5, da heißt es, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Das heißt also, hier wird geschrieben, das sind hier gläubige Leute, die zu dieser Gemeinde gehören.
Ja.
Ich will seinen Namen nicht auslöschen, wenn er überwindet. Das heißt, von ihnen wird erwartet, dass sie noch überwinden, damit ihre Namen auch geschrieben bleiben.
Ja.
Mhm. Was also heißt, sie haben keinen vollkommen perfekten Zustand, um den Namen da drin zu haben, sondern sie sind eingetragen, weil sie sich zu Christus bekennen. Und jetzt wird sozusagen gesehen, ja, werden sie überwinden, also werden sie die Liebe Jesu im Herzen behalten.
Genau, richtig. Das heißt, sie werden nicht ausgelöscht, weil sie bei Jesus bleiben, ihm treu bleiben. Und wer Jesus nicht treu bleibt, wer abfällt, wird ausgelöscht. Das Buch wieder. Ne? Das, ja, ist dann der Rückschluss. Ja.
Okay, verstehen wir so ein bisschen, wie das Buch des Lebens funktioniert. Also man wird eingetragen, man kann auch wieder ausgetragen, genau, werden. Und am Ende ist halt
Genau.
Das Buch des Lebens, so ein bisschen das Einwohnermeldeverzeichnis vom Neuen Jerusalem.
Genau. Und das ist nicht identisch mit dem Gemeinde, mit unserer Gemeindeliste.
Ja, das ist ja. Gut. Ja, leider ist das
denn so. Denn es gibt manche drin, die sind nicht Adventisten. Ja, und es gibt manche Adventisten, die auf der Gemeindeliste stehen, aber nicht im Buch des Lebens stehen.
Ja. Mhm. Genau. Schauen, gab es da noch mehr drauf?
Es gibt noch dieses, was ich gerade sagte, das Zitat, Ruf an die Jugend, Seite 244. Sagt Ellen White, in den Gemeindebüchern auf Erden stehen viele Namen, die nicht im Buch des Lebens zu finden sind. Mir wurde gezeigt, dass es nicht einen unter 20 Jugendlichen gibt, der weiß, was Erfahrungsglaube ist. Sie dienen sich selbst, bekennen aber Diener Christi zu sein. Also deswegen, das ist wieder, Ellen White hat nicht nur die inhaltliche die Punkte gebracht, sondern auch gleich eine tiefgehende Begründung. Ja? Es geht darum, dass wir nicht nur bekennen, Jesus zu folgen, sondern dass wir es tun. Ja, dass wir das ausleben, dass wir Jesus auf dem ersten Platz unseres Lebens haben, dass wir uns zu Leben Jesus hingeben und unser ganzes Leben in der Hingabe an Jesus führen. Mhm. Und dann zu unserem Namen auch im Buch des Lebens.
Danke dir. Ich glaube, damit ist hoffentlich diese Frage beantwortet. Genau, also es ist keine Prädestinationslehre. Also man ist nicht von Anfang an für die Engel alles öffentlich, wer ist gerettet und wer nicht. Du sagst, Gott weiß es, na klar, kennt er das Ende vom Anfang her. Aber wir wissen es nicht.
Ja.
Unser Leben wird erst noch gelebt und dann aufgeschrieben. Mhm. Okay. Hier habe ich noch eine, eigentlich, das sind ganz viele. Da ist, sehr geehrter Herr Schreiber, gerne komme ich auf das in Ihrer Sendung geäußerte Angebot, Fragen zu stellen, zurück. Folgendes beschäftigt mich. Übrigens, an dieser Stelle, natürlich, könnt Fragen stellen, seid herzlich eingeladen, schickt uns Fragen per E-Mail zu. Wir nehmen dann eine spätere Sendung gerne mit auf. Nun, was beschäftigt den Fragesteller? Da heißt es hier, mit seinem Tod hat Jesu Satan besiegt. Warum wurde da nicht gleich ein Schlussstrich gezogen? Warum noch weitere 2000 plus x Jahre Mord und Totschlag?
Also diese Frage habe ich mir auch schon öfter gestellt. Ja. Ja, wäre doch schön, wenn Jesus gesagt, Gott gesagt hätte, komm, jetzt ist Satan besiegt und jetzt machen wir Schluss. Dann hätte man sich so viel Leid und Elend und Schlachterei und Kriege und Folter und Gewalt sparen können.
Ja, aber ich wäre nicht dabei.
Schade.
Zu spät geboren.
Genau, ja. Gott hat, weil er dich liebt, hat er gesagt, ich warte noch ein bisschen, damit du noch geboren werden kannst und damit du auch dabei sein kannst.
Wahrscheinlich.
Genau. Mhm. Ich denke, es hat zwei Gründe. Ja? Das eine ist tatsächlich, dass Gott auch noch Menschen retten will, die noch geboren werden sollen. Ja? Und das heißt, dass wir nicht dabei wären. Ja? Und ich denke, es ist schön, dass Gott wusste, dass wir noch geboren werden würden und dass wir dabei sein sollen, im Himmel dabei. Ja? Aber ich denke, es gibt noch einen zweiten Grund. Und das heißt, als Satan rebelliert hat im Himmel, da haben die Engel nicht erkannt, was das bedeutet. Denn die Bosheit, die wir heute sehen, war nicht sichtbar. Und er hatte ja nicht gesagt, ich bin der Teufel und ich will euch alle verführen und jetzt mache ich nur noch Böses. Nein, er hat gesagt, ich kann es besser als Gott. Gott ist gut, natürlich, aber ich habe eine bessere Lösung. Und wenn wir das so und so machen und wir sind da freie Wesen und wenn wir ohne Gesetz leben, dann können wir viel besser leben. Und das klang doch alles gut. Und man sah nicht, wie böse und wohin das führt, wenn man das Gesetz abschafft. Und wenn man, ja, und deswegen, das Böse muss offenbar werden. Und Gott hat Satan die Möglichkeit gegeben, schon von der Schöpfung bis Jesu Geburt, waren 4000 Jahre ungefähr, hat er schon mal dem Satan Gelegenheit gegeben, die Prinzipien seines Reiches auszuleben und darzustellen vor dem ganzen Universum. Das heißt, was passiert, wenn Menschen so leben, wie Satan es ihnen vorschreibt oder ihnen nahelegt? Und man hat schon mal gesehen, wie schlimm das alles ist. Uns Gott hat dementsprechend auch sein Volk gehabt, um zu zeigen, was kann sein, wenn Menschen mit ihm leben. Aber das hat auch nicht so richtig funktioniert, denn die sind meistens abgefallen. Es waren Einzelne immer wieder, aber es war nicht ganz einfach. Aber es war noch nicht genug. Auch wenn Satan besiegt war, es war noch nicht bis zum Letzten sichtbar, wie schlimm das Böse ist. Das Böse muss ausreifen. Und ich bin überzeugt, bis heute ist es noch nicht ausgereift. Und deswegen lässt Gott in der letzten Zeit, die vor uns liegt, in der letzten Endzeit, ja, die letzte Trübsalzeit, die dann kommt, lässt nochmal die bösen Kräften, Satans Kräften und der dämonischen Kräfte auch nochmal besonders einen Raum, um zu wirken. Und die werden in der letzten Zeit nochmal stärker werden Und da wird man umso deutlicher sehen, wie Satan versucht, gegen Gott, gegen Gottes Werk, gegen Gottes Gebote, gegen Gottes Wort und gegen seine Kinder, die Gläubigen, vorzugehen und sie zu vernichten. Und Gott in seinen Kindern umso mehr an seinem Volk, umso mehr seinen Charakter offenbart. Dass dieser Unterschied deutlich wird. Ja, das hat man im Leben Jesu schon gesehen, Satans Charakter und Jesu Charakter, der Gottes Charakter darstellte. Aber das wird am Ende weltweit nochmal sichtbar werden. Und deswegen, wir lesen auch in Offenbarung 18, Vers 2, dass am Ende der Zeit, die letzten Wochen oder Monate vor Jesu Wiederkunft, da steht ein Gericht über Babylon. Da steht, sie ist gefallen, Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen verhassten Tiere. Also mit anderen Worten, die Mächte des Teufels und der Dämonen wird in der letzten Zeit so massiv in Babylon sichtbar werden, wie es noch nie zuvor gewesen ist.
Kann ich da mal kurz einhaken?
Ja, natürlich.
Ich denke nämlich gerade daran, also wie du das gerade erzählt hast, wir gingen an 2. Thessalonicher Kapitel 2 in Vers 3. Oder ich lese mal Vers 2. Da sagt Paulus: Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und so weiter.
Ja,
genau. Also auch Paulus sagt genau wie du, es muss erst das Böse offenbar werden.
Ja.
Und erst wenn das voll ausgereift ist, am Ende in Babylon sehen wir es dann.
Genau.
Wenn das voll ausgereift ist, dann kann das Ende kommen, sagt Paulus.
Deswegen sehen wir auch das Prinzip Gottes, Gott hat lange Geduld. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo die Sünden einen Punkt erreicht haben und sagt Gott, jetzt ist Schluss. Wir, denke ich, würden viel früher schon sagen, jetzt müssen wir irgendwann was machen. Ja? Deswegen steht hier auch, wenn man auf Offenbarung 18 nochmal weiter anschaut, Vers 2 steht eben, dass die Teufel viel mehr wirken. Und dann steht in Vers 4 und 5, ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr mein Volk aus Babylon nämlich, dass sie nicht empfangen von ihren Sünden und nicht empfangen von ihren Plagen. Denn ihre Sünden, und jetzt kommt hier, ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Und dann steht ja, bezahlt ihr, wie sie bezahlt hat, und gebt ihr zweifach zurück nach ihren Werken. Also mit anderen Worten, Gott sagt, ich warte noch, und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo ihre Sünden an den Himmel reichen, also eine gewisse Schwelle überschritten haben, und dann kommen die Gerichte, die Plagen über sie. Und wer dann noch mit Babylon verbunden ist, der wird an diesen Sünden und Plagen mit teilhaben, wird verloren gehen. Und deswegen sagt Gott auch, trennt euch von Babylon. Also hier sehen wir auch diese Zunahme des Bösen, und dass Gott erst dann eingreift, wenn ein bestimmter Punkt überschritten ist.
Das ist interessant, dass Babylon Sünden reichen bis in den Himmel.
Ja.
Babylon wollte damals schon bis in den Himmel bauen.
Richtig.
Sie wollten sich Gott gleich machen.
Richtig. Das ist das Prinzip.
Paulus sagt, sie werden sich auf den Thron Gottes setzen.
Genau.
Also in den Tempel Gottes.
Ja. Genau. Und am Ende wird das nicht nur irgendwo ein Mensch sein, sondern da wird das eine ganze Weltbewegung sein. Ja? Babylon ist eine weltweite Bewegung, die hier die Menschheit, wie beim Turmbau zu Babel, ne? Die Menschheit irgendwo gegen Gott auflehnt. Ja?
Und alle Völker zusammenführen wollen.
Ja, ganz genau.
Okay, ja, könnte man auch lange drüber sprechen, aber das ist, glaube ich, der Grund, warum Gott die Zeit damals nicht gestoppt hat.
Ja, ja.
Es wären so viele Menschen verloren gegangen.
Ich hoffe, dass es bald soweit ist. Dann ist nicht schön zu sehen, wie das Böse immer mehr wird. Wir Menschen würden schon lange sagen, wenn man die Verbrechen an der Welt sieht, und sagen, Gott, warum machst du nicht endlich mal Schluss?
Das ist interessant, ne? Gott guckt sich das die ganze Zeit. Ich meine, er muss doch leiden unter der Sünde.
Mehr als wir.
Die Engel sehen das, die müssen doch auch leiden. Aber Gott sagt, wenn ich noch meine Kinder retten kann, Generation für Generation bleibt das noch.
Und zwar Gott, es gibt auch den Text, wo es heißt, Gott will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde.
Ja.
Dass Gott hat noch Geduld, damit auch noch Menschen gerettet werden. Ja? Er sieht zwar das Böse, was zunimmt, aber auf der anderen Seite möchte er auch noch Menschen zur Rettung führen. Und irgendwann wird der Punkt so zusammengehen, dass man sehen kann, das Böse ist jetzt ausgereift, die Menschen, die noch wollen, haben sich entschieden und dann kommt das Ende.
Ja. Hier sind noch ein paar mehr Fragen.
Ja.
Also gleiche Frage gestellt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fragen hier. Gibt es Bestätigung bzw. Beweise dafür, dass auf der Erde einmal Riesen gelebt haben? Von den Dinosauriern gibt es ja auch Knochenfunde. Ah, ja, das, also natürlich haben wir,
genau.
Ich frage dich jetzt nicht nach biblischen Beweisen. Biblische Beweise gibt es eine ganze Menge.
Ja. Ich denke, wir haben ein paar Hinweise, ne? Auch ungefähr wie groß die waren, ne? Der König von Og, in 5. Mose 3, Vers 11, ja, wird sein Bett beschrieben, dass es ungefähr 4 Meter groß war, ne? Goliath, 1. Samuel 17,4 wird beschrieben, dass er ungefähr 3,60 Meter groß war. Ne? Also von daher, Größe, die es heute nicht gibt. Mhm. Ja? Aber die Frage ist, gibt es außerbiblische Beweise?
Ja, ich wollte gerade sagen, wir wissen zum Beispiel von Ellen White, dass sie darüber schreibt, dass Adam und Eva mehr als doppelt so groß waren wie heute lebende Menschen. Genau.
Mhm. Das muss um die 4 Meter gewesen sein, ja.
Ja, also der heute größte lebende Mensch, hat man nachguckt, ist irgendwie 2,60 Meter groß.
Ja.
Mehr als doppelt so groß, ist schon ein Stück. Ja. jetzt natürlich, hier wird auf die Knochenfunde von Dinosauriern verwiesen. Also die finden wir natürlich zuhauf, überall auf allen Kontinenten. Menschen finden wir selten. Es gibt diese Funde.
Ja.
Die Schwierigkeit ist immer zu schauen, wenn man sich die im Internet anguckt, also diese Riesenskelette, die gefunden worden sind, was ist davon fake und was ist davon echt?
Ja.
Man weiß mindestens von einem echten in Glen Rose im Museum. Das ist also in Texas. Da ist ein großer Oberschenkelknochen eines Menschen ausgestellt. Also doppelt so groß ist wie der heutige Knochen. Ja, ja. Da weiß man, das ist ein Knochen, der gehörte zu irgendeinem Riesen. Ja. Und steht da im Museum, kann von jedem angeguckt werden, der es will. Mhm. Und viele andere Dinge sind halt irgendwie in den Archiven der Museen verschwunden, weil es dafür keine Erklärung gibt.
Richtig. Ich denke, nicht nur keine Erklärung gibt, sondern ich denke, Funde von Knochen, von menschlichen Knochen, die darauf hinweisen, dass die Menschen doppelt so groß waren, würden ja dem Gedanken der Evolution widersprechen. Denn die Evolutionslehre sagt ja, die Menschen waren damals dümmer, auch kleiner, unterentwickelter, ja, und haben sich einmal weiterentwickelt, ja. Und wenn man jetzt aber was finden würde, wo man sehen könnte, der Mensch ist viel größer und stärker gewesen. Ja? Und wenn er größer war, ein größeres Gehirn hatte, muss er auch intelligenter gewesen sein. Das würde und deswegen denke ich, sind solche Dinge durchaus der Wissenschaft nicht angenehm.
Ja, wobei die Völker, also die alten Völker, die kennen die Geschichten noch. Zum Beispiel die ganzen nordamerikanischen Indianer, die schreiben von Riesen, die da gelebt haben, mit denen sie Krieg hatten. Das weiß ich auch aus Südamerika. Ich habe da sogar, ich war bei den Mayan, war ich da in der Tempel, habe ich mir das mal angeguckt, was sie so gemacht haben. Und haben sie so Abbildungen an den Wänden. Und da siehst du riesige Krieger scheinbar. Die sind größer als die anderen. Mhm. Und ich stand davor, ich erinnere mich, Christopher Krampfer mit mir zusammen, weil wir standen da zusammen und haben mal geguckt, wir haben mal gezählt, die hatten 6 Finger und 6 Zehen an jedem Glied.
Ja.
Das war sehr interessant, weil wir das auch aus der Bibel kennen.
Genau.
Es gab auch Riesen mit 6 Fingern Richtig. Und 6 Zehen.
Genau.
Und die Maya hatten das eben.
Ja, und dann kann man übrigens auch sehen, dass erstens die Bibel wahr ist, geschichtlich auch korrekt ist, ja. Und zweitens auch, dass es auch außerbiblische Hinweise gibt, dass es tatsächlich Riesen gab. Ja.
Ja. Also es gibt welche. Wenn man sie sucht, findet man die. Wobei, es gibt, ich vermute auch vieles, was in der Sintflut untergegangen ist. Also viele Dinge liegen heute einfach unter Meer, unter schichtenweisen Sediment
begraben. Und ich glaube, dass Gott das auch bewusst das meiste verborgen hat. Ja? Denn ich glaube, dass vor der Sintflut schon manche Dinge möglich waren, die, wovon wir heute nichts wissen. Ja.
Da können wir ein bisschen drüber lesen bei Ellen White, ne?
Was alles so
machbar war. Ja.
Richtig. Das stimmt.
Okay. Ja. Frage. Wo in der Bibel steht, dass Adam 900 Jahre alt wurde?
Ja.
Wurde Adam 900 Jahre alt?
Ja. Ich meine, es ist ja so, wir wissen, dass vor der Sintflut die Menschen generell älter wurden. Ja? Mhm. 900 plus, ja? Also zwischen 900 und 1000. Ja? Und zwar haben wir ja die Geschlechtsregister und da wird das Alter dieser alten Vorväter vor der Sintflut beschrieben. Ne? Und deshalb, und Gott hat dann auch zu Noah gesagt, dass er die Lebenszeit der Menschen reduzieren will, auf 120. Und man sieht dann auch, dass nach der Sintflut das erstmal so auf 300 runterging und dann auf 175, Abraham wurde 175 und dann nachher auf 120. Ja.
Also, genau, 1. Mose 5, Vers, wo steht denn das hier? 5.
5, Vers 5, ja.
Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre und er starb.
Ja. Genau. Und dann haben wir auch danach, Seth wurde 912, Enosh wurde 905, ja, Kenan wurde 910, Mahalalel wurde 895, das ist aber jung gestorben, ja.
895, der einzige
unter 900. Unter 900, ja. Dann Jered 962, ja. Henoch war nicht so, weil er, als er 365 Jahre alt war, entrückt wurde.
Muss man ausrechnen, wie alt er jetzt ist.
Jetzt, richtig, von der Sintflut an, ja, bis heute, da ist ja schon über 4000 Jahre schon, ja.
Mhm.
Genau. Und Methusalem war der Älteste, 969, ja.
Ja.
Genau. Und ich denke, die Zahlen, die wir hier haben, sind wörtlich zuverlässig.
Ja, absolut. Also man sieht ja auch deutlich, also man kann ja daran sehen, auch wie die Lebenserwartung war. Also vor der Sintflut im Durchschnitt etwas über 900.
Ja.
Nach der Sintflut bei ungefähr 450.
Ja.
Nach der Teilung der Erde geht das rapide runter. Also wir würden sagen, Vorsintflut, dann voreiszeitlich und nacheiszeitlich.
Genau.
Da sieht man deutlich diese drei Sprünge.
Und wenn Gott sagt, 120 soll die Begrenzung sein, hat er zu Noah ja gesagt, dann kann man heute auch sehen, dass 120 die Grenze ist.
Ja. Alle, ist das aufs Alter der Menschen fest, die 120 Jahre? Ich habe immer gesagt, das sind die 120 Jahre vor der Flut, die die Gnadenzeit für die Menschen noch waren vor der Flut.
Das ich denke, es ist beides. Okay. Ja. Aber ich denke, die 120 ist auch das Lebensalter des Menschen, die er hier begrenzt. Ja? Und das ist tatsächlich so. Die ältesten Menschen, die man kennt, sind sagen wir mal, zwischen 115 und 120 Jahre. Und es gibt einige, die glauben älter zu sein, aber deren Geburtsurkunde hat man nicht. Also 120 ist ungefähr das, wo die Grenze ist. Ja.
Interessant, dass das auch passt. Ne? Ja. Danke. Wo in der Bibel steht, dass Adam 900 Jahre alt wurde, in 1. Mose 5,5. Dann, warum fallen in der Bibel die Frauen oder Töchter unter den Tisch? Obwohl die Bibel doch Gottes Wort ist, sieht Gott Mann und Frauen nicht gleichwertig?
Ja. Ja. Ich denke, zuerst muss man sagen, sie fallen nicht unter den Tisch. Ja, sie werden immer wieder erwähnt. Ja? Und wir haben auch wichtige Frauen. Es gab Prophetinnen, ja, und es gab auch Töchter, die geerbt haben. Und Frauen haben schon wichtige Rollen gespielt.
Jetzt hat Jesus erzogen, Maria.
Ja, natürlich. Ja, genau. Aber ich denke, wenn wir uns das mal genau anschauen, als Gott Adam und Eva geschaffen hat, die Menschen geschaffen hat, da waren sie gleichwertig und auch gleichberechtigt und auch gleich auf der gleichen Stufe. Denn Gott hat Eva geschaffen aus der Rippe des Mannes, aus der Seite des Mannes. Er hat sie nicht geschaffen aus dem Fuß, dass sie ihm untertan sein sollte, und auch nicht aus dem Kopf, dass sie ihn beherrschen soll, sondern von der Seite, und sie sollte ein Gegenüber sein.
Das macht Adam auch deutlich, dass endlich Fleisch von meinem Fleisch und
Gebein war.
Sie soll Männen heißen.
Männen heißen, genau. Also, richtig. Gleiche Ebene, ja. Und bei der Sündenfall ist das verändert worden. Nämlich, wenn jetzt auf einmal der Mensch sündig geworden ist und egoistisch geworden ist, wenn jetzt in der Ehe zwei Personen beide gleichzeitig die Führung haben sollen und sie sind beide egoistisch, dann wird es nur Krieg geben. Deswegen hat Gott hier eine gewisse, und diese Ordnung, die er gestellt hat, ist keine Wertungsordnung, sondern eine Aufgabenordnung. Ja, dass der Mann sozusagen die Leitung haben soll. Man kann sagen, der Mann ist das Haupt und die Frau ist das Herz. Ja, und die Frau, ja, die Frauen sind eben beziehungsstärker. Ja, und dann funktioniert das wieder. Das Problem ist, dass die Männer dann das ausgenutzt haben und haben die Frauen unterdrückt. Und das war teilweise auch in biblischen Zeiten, dass die Frauen als nichts galten. Aber es war niemals Gottes Absicht. Mhm. Und ich bin überzeugt, wenn jetzt je mehr Mann und Frau in der Ehe wieder Jesus ähnlich werden, wenn sie mit Jesus leben und je mehr sie selbstlose Liebe im Herzen haben füreinander, dann kann der Zustand wie vor der Sündenfall wiederhergestellt werden. Das heißt, dass man gleichberechtigt auf gleicher Augenhöhe miteinander entscheidet und kommuniziert, ja, und nicht der eine oder andere unterdrückt, sondern dass man wirklich aus Liebe jeder dem anderen den Vorrang lässt. Ja. Mhm. Natürlich, eine gewisse Führung kann der Mann schon haben, aber nicht im Sinne von Unterdrückung. In Gottes Augen ist Führung, Obrigkeit, nicht der anderen beherrscht, sondern Obrigkeit ist der dem anderen dient. Mhm. Ja, die Hierarchie, die Prämie Gottes ist eine Dienende. Gott ist ja über uns, aber er ist der uns mehr dient, als wir ihm jemals dienen können. Und Jesus ist auf der Erde und er hat den anderen gedient. Deswegen, wenn der Mann die Leitung hat, dann ist er der Frau mehr dient.
Mhm. Genau, ich glaube, man sieht durch, also die Aufgaben sind unterschiedlich in der Bibel.
Ja, genau.
Der Fragesteller sagt, stellt sich aber die Frage, sind Mann und Frau nicht gleichwertig?
Ja, genau.
Also haben die einen anderen Wert vor Gott?
Genau. Und da lesen wir einen Bibeltext, den Paulus deutlich sagt. Und viele sagen, Paulus war ein Frauenhasser, ja, weil er manche Aussagen hat, wo die Frauen nicht so gut abschneiden. Aber das heißt nicht, dass er die Frauen nicht wertgeschätzt hat. Ja. In Galater 3,28 haben wir einen ganz wichtigen Text von Paulus. Galater 3,28, da sagt er, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer an Christus Jesus. Also er stellt hier Juden, Griechen, Sklaven, Freie, Mann und Frau auf eine Stufe. Denn jeder muss erlöst werden und jeder ist vor Gott gleich. Gott liebt jeden Menschen, Gott möchte jeden Menschen retten und deswegen ist hier eine Gleichwertigkeit ganz deutlich dargestellt. Mhm. Und diese Gleichwertigkeit war eigentlich immer da, aber sie ist teilweise verloren gegangen, weil die Menschen das durch ihre Sünde, durch ihren sündigen Charakter missbraucht und verfälscht haben. Aber Paulus sagt wieder, nein, wir müssen, sie sind gleichwertig. Wir müssen das wieder wiederherstellen, die Gleichwertigkeit. Mhm.
Ja. Das macht Paulus, ich lese gerade in Epheser, macht er, glaube ich, in vielen Stellen sehr deutlich. Ja. Sagt, es ist ja auch zum Beispiel, wir beide sind Männer, haben eine besondere Aufgabe von Gott bekommen und wir stammen beide von einer Frau ab.
Natürlich.
Als ob wir das irgendwie, ja. Und wir sollen Vater und Mutter ehren, also beide.
Richtig, ja.
Dass nicht einer, der irgendwie, ja, außen vor ist. Ja, ich glaube, genau, das, da muss man vorsichtig sein, nicht die Kultur in die Bibel hineinzulesen, ja. Sondern das Wort Gottes wirklich so, wie es steht, ja. Ich springe mal zur nächsten. Hat Gott irgendwo in der Bibel sein Volk darauf hingewiesen, dass sie nur eine Frau haben sollen? Ich komme noch eine Frage, die spare ich mal kurz aus. Okay, hat Gott irgendwo in der Bibel sein Volk darauf hingewiesen, dass sie nur eine Frau haben sollen? Fängt ja so ein bisschen an mit Adam und Eva, so, ne?
Ja, natürlich. Ich meine, die Situation ist folgende. Es gab sehr gläubige Menschen im Alten Testament, die sogar Glaubensvorbilder sind, die mehrere Frauen hatten. Gleichzeitig.
David? Salomo?
Das fing schon an mit Abraham, ja. Ja? Obwohl das war eigentlich mit der Hagar, das war eigentlich mehr so eine Nebenfrau, die dann, das war aber auch nicht. Und daraus ist auch so viel Not entstanden. Ja? Das war bei Jakob, der zwei Frauen gehabt. Ja? Lea und Jakob. Eigentlich war das auch nicht seine Absicht, aber das war ja der Betrug, aber das war auch nicht Gottes Wille. Ja? Das war dann nachher, David hat mehrere Frauen gehabt, ja. Und Salomo, der hat es natürlich wieder ganz übertrieben dann, ne? Also mit 1000 Frauen.
Es gab auch sogar mal so ein Gesetz, wenn der Bruder stirbt, die Frau soll dann irgendwie versorgt werden.
Ja, genau, das war ein Gesetz von Gott, aber das heißt nicht, dass du eine zweite Frau bekommst. Das heißt, wenn der älteste Bruder gestorben ist und der hatte keine Nachkommen, dann sollte der nächste Bruder diese Frau heiraten. Aber wenn er schon verheiratet war, natürlich nicht. Dann sollte sie nicht als zweite Frau nehmen, sondern nur wenn er nicht verheiratet war. Ja, und zwar, und das war auch nur der Grund, dass er diese Frau nimmt und dass dann das erste Kind, was dann gezeugt wird, dass das dann als Kind vom ersten Bruder, vom ältesten Bruder galt, damit sein Same und seine Linie nicht ausstirbt.
Das übernimmt dann auch sein Erbe.
Und deswegen auch das Erbe, ganz genau. Ja. Aber das war eben nicht gleichzeitig, ja, sondern das war dann nur eine, die Schwagerehe war das dann. Ja.
Ist auch, also. Wenn ich biblisch gucke, zum Beispiel in 1. Korinther 7, Paulus spricht in 1. Korinther 7 davon. Ich lese mal Vers 2 und 3. Da sagt Paulus, um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Ja. Also nicht nur für Männer gilt das, sondern auch für Frauen. Also auch eine Frau soll nur einen Mann haben und der Mann soll nur also seine eigene Frau haben.
Ja.
Also selbst zu Paulus Zeiten, also bei der Schöpfung sehen wir das. Gott hat eine Frau gemacht, einen Mann zusammen.
Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das anschaut, wie war Gottes Ideal. Das Ideal war eindeutig, in 1. Mose 2 liest man das, Vers 24, da heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Mhm. Hier steht nicht, er wird seinen beiden Frauen anhängen, ja, oder seinen drei Frauen, ja, sondern seiner Frau. Das heißt, Gott geht davon aus, dass es nur eine Frau ist. Ja. Und dass das nicht nur für Adam und Eva galt, kann man daran sehen, denn wenn Gott sagt, man wird Vater und Mutter verlassen, Adam und Eva hatten keinen Vater und Mutter. Ja. Das waren die einzigen Menschen auf dieser Erde, die keinen Vater und keine Mutter hatten. Ja, wenn Gott das sagt, dass man Vater und Mutter verlässt, dann ist das für alle Menschen als ein prinzipielles Gebot, ja, eine prinzipielle Grundlage gegeben, ne? Und da steht ganz klar, eine Frau. Mhm. Und deswegen, auch wenn sie davon abgewichen sind, war das nicht Gottes Wille und es war immer mit Leid und großen Schwierigkeiten verbunden.
Ja. Das ist interessant, das lehrt die Bibel überall, ne? Ja. Man sieht immer die Probleme in diesen Vielehen.
Und heute haben wir das Problem eher, dass man nicht gleichzeitig mehrere Frauen hat, das ist ja verboten, sondern dass man heute manchmal mehrere Frauen hintereinander hat, ne? Oder Frauen, Männer hintereinander haben und das auch nicht Gottes Wille ist, in dem Sinne von Scheidung und neue Frauen, ne? Neue Frauen nehmen. Ne?
Genau, ist eigentlich im Prinzip das Gleiche, man wechselt ständig den Partner. Dann war hier noch eine Frage, gleicher Fragesteller. Hat Josef neben Maria noch weitere Frauen gehabt? Also im Zuge dieser Frage, Also Josef, der Ehemann von Maria, der Vater von, kann man das sagen? Ja, so wie Matthäus würde ausdrücken, der Vater von Jesus, haben sie ihn genannt.
Ja, ja, genau.
Hat Josef neben Maria noch weitere Frauen gehabt?
Hm. Die Frage ist natürlich, was mit der Frage gemeint ist, ob er sie gleichzeitig hatte, ja, oder sonst noch Frauen hatte. Ich denke, Josef hatte nicht zwei Frauen gleichzeitig. Das war damals auch zu Jesu-Zeiten nicht mehr üblich. Also im Alten Testament war es teilweise ja auch mal so, aber es war erstens nicht üblich und zweitens wird es nirgendwo erwähnt.
Ich glaube, die Bibel schreibt davon nichts, genau.
Und wenn es nicht erwähnt wird, also hier steht nicht, dass Jesus mit zwei Müttern aufgewachsen ist. Ja? Also da haben wir nichts davon. Ne? Die nächste Frage ist natürlich, wir können rückschließen, dass Josef, bevor er Maria geheiratet hat, schon mal verheiratet war. Und der Rückschluss, den kann man daher schließen, dass man weiß, Jesus hat Brüder gehabt und Schwestern. Mhm. Und diese Brüder und Schwestern waren nicht von Maria, sondern es waren ältere Brüder und Geschwister von Jesus. Ja?
Dass es nicht Marias waren, das können wir auch sagen.
Genau. Woher können wir das wissen?
Ja, so.
Und zwar, Jesus war ganz klar der Erstgeborene. Mhm. Ja, Maria war Jungfrau und Jesus war der Erstgeborene. Und wir können sehen, als Jesus am Kreuz hing, und dann hat er Maria seinem Jünger Johannes anvertraut. Und es war damals halt so, dass die Rentnerinnen, würden wir heute sagen, oder die Witwen, und die Maria war eine Witwe, die wurden versorgt von den Kindern. Es gab keine Rentenversicherung. Und wenn Jesus Brüder gehabt hätte, jüngere Brüder, die von Maria gewesen wären, dann hätte er Maria nicht seinem Jünger anvertraut, sondern hätte er gesagt, komm, mein Bruder, du musst jetzt für Maria sorgen, ja? Wenn er stirbt. Aber weil es keine jüngeren Brüder gab, hat er dem Jünger Johannes gesagt, jetzt bitte kümmere dich um meine Mutter. Ja? Und der hat es auch gemacht. Und daran kann man sehen, dass Jesus keine jüngeren Brüder hatte. Also müssen die Brüder, die öfter erwähnt werden in den Evangelien, müssen ältere gewesen sein.
Und es waren nicht Marias Kinder, sondern
Josefs. Ganz genau. Und in dem Moment waren es nicht Marias, sondern Josefs Kinder. Und wir haben interessanterweise auch im Neben Jesu, oder Sieg der Liebe, zwei Aussagen darüber. Auf Seite 70, ich habe hier das mal mitgebracht, Sieg der Liebe. Auf Seite 70 haben wir die Aussage, dass diese Brüder von Jesus älter waren als er. Wenn sie älter waren, können sie nicht von Maria gewesen sein, weil er der Erstgeborene war. Seite 70, und dort steht, all dies missfiel seinen Brüdern, Jesu Brüdern. Weil sie älter waren als Jesus, wollten sie ihn bevormunden. Sie warfen ihm vor, er bildete sich ein, ihnen überlegen zu sein und so weiter. Ja? Also hier steht ganz klar, sie waren älter als er. Ja. Und dann haben wir noch eine Aussage auf Seite 303. Das ist interessant, also deswegen, ich liebe das Buch hier, Sieg der Liebe so, weil wir haben hier Informationen, die Gott uns gegeben hat, so ein paar kleine Details, die manche biblischen Aussagen noch erklären und vertiefen und verdeutlichen. Ja? Ja. Und dass wir es besser verstehen können.
Ich meine, das hast du rein aus der Bibel eben ja schon gut erklärt.
Ja,
aber ist natürlich das super
bestätigt
gut,
jetzt das hier. Ne? Genau. Und zwar hier auf Seite 303, dort heißt es, die Söhne Josefs waren weit davon entfernt, den Dienst von Jesus zu billigen. Was sie über sein Leben und Wirken hörten, erfüllte sie mit Verwunderung und Betroffenheit und so weiter. Ne? Also, und dann steht ein Stückchen, ein paar Sätze weiter, von all dem hörten seine Brüder. Also das heißt, seine Brüder werden hier beschrieben als die Söhne Josefs. Und in dem Sinne waren es seine Stiefbrüder. Das heißt, er war mit ihnen nicht blutsverwandt, denn Josef war ja mit Jesus nicht blutsverwandt, weil Jesus vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Und die Söhne von Josef waren mit Maria und mit Jesus nicht blutsverwandt. Weil es aus seiner ersten Ehe war. Man geht davon aus, oder man kann davon ausgehen, dass die erste Frau von Josef verstorben ist, dass er Witwer war, und dass er dann Maria geheiratet hat.
Ja. Ich glaube, es gibt sogar in der orthodoxen Kirche gibt es irgendwie so eine Kirchentradition.
Ja, ja.
Das ist, also da wird dann gesagt, wann die erste Frau verstorben ist, bei der Geburt von sechsten Kind oder so, irgendwie sowas.
Ja, ja, ja.
Kann man nicht biblisch.
Kann man nicht biblisch nachweisen, ja.
Danke dir. Dann haben wir noch Zeit. Ein paar Minuten.
Ja.
wie sieht Gott legale Abtreibung? Immer ganz kurz, legale Abtreibung. Also wahrscheinlich das, was innerhalb des jeweiligen Landes erlaubt ja, ist.
Ich denke, was der Staat erlaubt.
Ist was der Staat erlaubt ja, im ja. jeweiligen mhm. Land. Ja.
Ja.
Wie sieht Gott legale Abtreibung? Ja, wie sieht er das? Also in der Bibel finden wir gar keine Abtreibung.
Nee, da wird nichts erwähnt. Ja. Genau. Aber die Frage ist, wenn wir uns, das ist eine ethische Frage, die natürlich sehr tiefgehend und sehr weitgehend ist, darüber wurden schon hunderte von Büchern geschrieben. Hm. Ich denke, dass die entscheidende Frage, um das zu beantworten, ist die Frage, ab wann ist ein Mensch ein Mensch? Wann ja. entsteht das mhm. Leben? Unsere Regierung, soweit ich das beurteilen kann, sagt oder definiert und sagt, wenn ein Mensch geboren wird, dann ist er ein Mensch. Und vorher nicht. Ja? Und deswegen sagen sie auch, dass Geburten, also dass vor der Geburt Abtreibungen erlaubt sind. Aber sie erlauben es auch nicht bis zur Geburt.
Ich wollte gerade sagen, es gibt so und so viele Monate, drei Monate.
Richtig, genau. Oder aber meine Frage ist natürlich, da sagen sie halt, in dem Moment, wo ein Fötus jetzt schon, Gehirn hat und sich schon selbstständig bewegen kann, ja, und seine Arme und Beine bewegen kann und so weiter, sagen sie, dann ist das halt schon ein Mensch, den darf man nicht mehr umbringen. Aber vorher schon noch. Aber die Frage ist, warum, ja, also es ist schwierig, das, also diese Definition irgendwo nachzuvollziehen. Mhm. Ich denke, also die Bibel sagt in meinen Augen sehr deutlich, dass das Leben entsteht in dem Moment ab der Zeugung.
Ja. Wo Eizelle und Samenzelle zusammenkommen.
Ganz genau. Mhm. Ja. Und in dem Moment, auch in dem Moment ist ja auch die Anlage für den gesamten Menschen da. Seine Augenfarbe, sein Geschlecht, seine Haarfarbe, seine Gesichtszüge, alles, ja, ist in dem Moment, wo die Zeugung stattgefunden hat, ist alles schon in den Genen vorhanden. Und es wird dann nur noch entwickelt. Ja.
Sieht und zwar, Gott, man kann einen Text dazu lesen. Auch so, wäre jetzt die Frage.
Ja, und zwar, wir lesen mal Psalm 139. Psalm 139, Vers 13 und 14. Da haben wir einen Text dazu.
Psalm 139.
Ja. Mhm. Vers 13 und 14. Da sagt der David, denn du hast meine Nieren bereitet, du hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Das heißt, er sagt nicht, du hast irgendwie ein Fleischkloß gebildet und als ich geboren wurde, war ich da. Seitdem existiere ich. Sondern er sagt, als ich gebildet wurde im Mutterleibe, ja, oder als ich im Verborgenen, Vers 15, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Also das heißt, also, als er noch im Mutterleib war, war er bereits er, dieser Mensch. Ja? Und Gott hat ihn gemacht, gebildet. Übrigens, das sind mehrere Dinge, die man hieraus ableiten kann. Erstens, jeder Mensch ist von Gott gewollt, von Gott gemacht. Gott hat ihn gemacht. Man könnte, also ein Ungläubiger würde sagen, naja, der Mensch entsteht davon selber. Ne? Wir haben hier die Gene und die tun dann halt definieren, wie das jetzt heranwächst. Ja? Aber wieso entsteht überhaupt das Leben? Wie kann das sich so alles entwickeln im Mutterleib? Ne? Da hat Gott seine Finger mit dem Spiel. Dass Gott,
so steht es hier.
Ne? So steht es hier, ja, dass Gott den Menschen macht. Also deswegen, jeder Mensch ist gemacht, auch wenn vielleicht die Eltern sagen, du warst ein Unfall. Ja? Eigentlich wollten wir dich gar nicht. Ne? Auch wenn die Eltern dich nicht wollten, Gott wollte dich, dass du lebst.
Gott hat dich gebildet.
Gott hat dich gebildet, ja. Und wenn er nicht gewollt hätte, dass du lebst, dann hätte er dich nicht gebildet, dann hätte er dich sterben lassen. Und schon vielleicht als Ende, oder hätte die Vereinigung von Eizelle und Samen hätte der verhindert. Ne? Also deswegen.
Das ist eine gute Argumentation, ja.
Ja.
Warum sollte Gott das bilden, wenn er will, dass wir das abtreiben?
Genau, ja. Und deswegen ist eine Abtreibung ist prinzipiell immer die bewusste Tötung eines ungeborenen Lebens. Das ist Leben. Ja, und die Tötung von Leben eines Menschen, es ist ein Mensch bereits, auch wenn er noch nicht geboren ist, ist nach biblischen Aussagen Mord.
Sand, ja. Danke.
Ich meine, ich würde eine Sache könnte man sicherlich, und es gibt viele Sonderfälle, ethische Sonderfälle, zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel die Mutter todkrank ist, wenn man sagen könnte, wenn das Kind im Mutterleib jetzt abgetrieben wird, dann kann die Mutter überleben. Ja? Ja. Und dann ist die Frage, Und wenn jetzt zum Beispiel man das Kind nicht abtreibt, dann kann sein, dass die Mutter stirbt und das Kind aber vielleicht schon überlebensfähig ist oder wie auch immer. Also, es oder gibt
beide
solche,
sterben.
Oder beide sterben, ja. Es gibt immer so Abwägungsfälle, ja. Aber ich denke, das sind Dinge, wo man nur sagen kann, ja, wen lässt man sterben jetzt, ne? Oder wenn man betet, kann Gott auch beide retten. Also, noch,
ja. Das gab ja so Fälle, ne?
Es gab so Fälle.
Wo eine Mutter in einem schweren Unfall, also wo sie doch das Kind geholt haben.
Zum Beispiel.
Die Mutter gestorben
ist. Richtig, die Mutter ist gestorben und das Kind hat noch im Mutterleib überlebt, ja. Genau, wenn das nicht allzu lange Zeit noch braucht dann, ne? Aber, aber prinzipiell denke ich, ist Abtreibung, denke ich, nicht nach der Bibel, nicht im Sinne Gottes und nicht erlaubt, ja.
Ja. Unsere Zeit ist um, aber also die letzte, vielleicht, ich lese sie zumindest mal vor. Hier heißt es: Wie sieht Gott Empfängnisverhütung? Da finden wir natürlich ganz wenig drüber in der Bibel, über Empfängnisverhütung, aber natürlich ist es den Menschen gegeben sozusagen. Natürlich kann er verhüten, also im Sinne von, jeder weiß zum Beispiel, man kann hier zum Beispiel mit dem Kalender verhüten.
Ja.
Man weiß, wann sind fruchtbare Tage, wann nicht.
Ja.
Es gibt verschiedene Mittel, aber.
Bevor
du jetzt anfängst,
ja, okay, ja, gut.
Und unsere Zeit ist rum,
ja,
aber vielleicht darf ich
ja
verweisen auf das Video
von, ja, natürlich,
Raimund Fuchs, ja, und ich, wir haben da mal eine Eisberg-Sendung zugemacht,
ja,
da kommt auch das Thema Verhütung mit vor.
Ja.
Vielleicht kann ich darauf einfach verweisen,
natürlich.
Ich glaube, das ist ein großes Thema, ich will nicht abbrechen.
Nee, ist okay, ja. Wenn es schon behandelt wurde, dann ist das eine ausführliche Antwort.
Genau, ich glaube, wir würden es wiederholen.
Genau.
Ich habe noch ganz viele Fragen, aber da unsere Zeit durch ist, werde ich dich einfach nochmal einladen, um noch weitere Fragen mit mir zu machen.
Gerne.
Und auch natürlich die Einladung unserer Zuschauer. Da auch, schreibt uns gerne weitere Fragen. Wir freuen uns, wenn ihr die Frage habt, gibt es bestimmt auch viele andere, die auch die gleiche Frage haben. Und ich stelle die gerne dem Olaf. Können wir alle was bei lernen.
Ja, ich auch.
Meistens, oder?
Ja, ja.
Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt.
Genau.
Dann einfach vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Jawohl.
Ich weiß, du bist ja so ein bisschen auf der Durchreise gewesen. Ich konnte dich abfangen.
Ja.
Heute Morgen noch im Schnee festgesteckt und jetzt hier im Studio.
Ja, so ist das.
Ja. Danke dir und natürlich auch vielen Dank euch allen, dass ihr dabei wart. Ich hoffe auch für euch was interessant. Schreibt auch gerne eure Antworten mit unten in den Chat rein. Also, ob ihr Dinge genauso seht, ob ihr vielleicht noch andere Bibelstellen habt oder Zitate von Ellen White oder spannende Dinge, die ihr noch wisst. Schreibt uns auch gerne Mails dazu. Wir sind da immer ganz neugierig und sind dankbar für die Mails, die wir dann bekommen. Euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.
Ja, Gottes Segen.